Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast war vor fast genau einem Jahr auch in diesem Podcast zu Gast und ich freue mich, dass er wieder da ist. Und damals hat er gesagt, und das ist jetzt mein Trick, meine späte Rache, als der Podcast noch nicht lief, was er für einen tollen, vielleicht hat er sogar gesagt, geilen Job hat. Und ich frage ihn natürlich jetzt, ob das noch so ist, ob dieser Job noch toll oder geil oder was auch immer ist. Ich freue mich sehr, dass der Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland heute hier ist, der Vorsitzende der FDP. Lieber Herr Lindner, wunderbar, toll oder geil?
Abenteuerlich, spannend, sinnvoll, herausfordernd, lehrreich, erfüllend, teilweise aber auch anstrengend, kontrovers und einsam ist der Job, lieber Herr Heider.
Aber man merkt es Ihnen an, es macht Ihnen immer noch, das war ja damals sozusagen das, was Sie damit sagen wollten, er macht Ihnen richtig Spaß.
Also Spaß ist nicht jetzt das Wort, was ich zuerst nehmen würde. Ich finde es enorm erfüllend, was ich tue. Ich bin auch Überzeugungstäter bei dem, was ich mache. Aber vergnügungssteuerpflichtig waren die letzten Monate nicht.
Was aber auch nicht zu erwarten war, oder? Grundsätzlich nicht, dass die Rolle des Finanzministers, selbst wenn sie alle im Volk lieben würden, würden sie ja ganz viele aus der Regierung im Zweifel nicht lieben, weil sie derjenige sind, der auf dem Geld sitzt.
Ich bin der Interessenvertreter der Bürgerinnen und Bürger, der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, das stimmt. Zugleich habe ich aber auch eine Rolle gegenüber der Öffentlichkeit, weil als Finanzminister kann man wirklich den Leuten nicht sagen, was sie hören wollen, sondern man muss ihnen sagen, was sie wissen müssen. Und ja, das führt mitunter auch natürlich zu kritischen Diskussionen, wie die knappe Ressource Geld am besten eingesetzt wird. Aber ich habe ja die Aufgabe gesucht und deshalb ist es keine Beschwerde. Ich mache es gerne und finde es sinnvoll.
In Hamburg gibt es den schönen Satz, wenn man mit bestimmten Kaufleuten spricht, haben kommt vom Behalten. Ist das ein Satz, den Sie ganz gut finden?
Jein. Also ich weiß, was damit gemeint ist. Sparsamkeit, aber wirtschaftlicher Erfolg macht sich ja auch daran fest, dass man etwas wagt, etwas investiert. Und insofern muss man eine Waage, finde ich, eine Balance finden zwischen einerseits etwas wagen, etwas investieren, aber andererseits auch nicht dauerhaft über seine Verhältnisse reden.
Sie haben das gerade gesagt, ich glaube, an diesem Wochenende, Sie haben gesagt, 2024 war schon ein anspruchsvoller Haushalt, aber wartet mal ab, was 2025 passiert. Heißt was?
Naja, wir haben einen erheblichen, zweistelligen Milliardenbetrag an Handlungsbedarf. Also sprich, wo die zu erwartenden Ausgaben die erwarteten Einnahmen übersteigen.
Und dann heißt das, dass man tatsächlich Dinge einsparen muss, weil sie dabei bleiben, die Schuldenbremse, da gehen wir nicht nochmal ran. Was ja jetzt immer von überall gefordert wird, immer mit dem Hinweis darauf, guck doch mal, alle anderen Länder machen Schulden, 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 dann kommen die Billionen aus USA und Deutschland ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie, ne, Deutschland ist das Land, was die AKW abgeschafft hat, Deutschland ist das Land, das keine Schulden macht, Deutschland ist das Land, dessen Wirtschaft nicht wächst, Deutschland ist das Land, das niemand versteht da draußen.
Wollen wir mal abwarten, ob die anderen, die Schulden machen, das eigentlich auf Dauer fortsetzen können, denn die USA, auf die da ja Bezug genommen wird, zahlen inzwischen auch sehr, sehr hohe Zinsen für ihre Schulden. Auch wir zahlen viel Zinsen. 2021 waren es 4 Milliarden, im letzten Jahr bereits 36 Milliarden, nur für die Schulden der Vergangenheit. Und deshalb ist mein Credo, im Rahmen dessen, was wir an finanziellen Möglichkeiten haben, müssen wir umschichten. Für Bildung, für Investitionen, für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Betriebe, aber eben im Rahmen, der uns zur Verfügung steht, weil würden wir dauerhaft immer mehr Schulden machen, dann wächst im Bundeshaushalt ja auch der Anteil, den wir für Zinsen zahlen müssen. Setzt man das dauerhaft fort, dann kommt man irgendwann in eine Situation, wo man empfindliche Kürzungen durchsetzen muss oder die Steuern erhöhen muss, nur für die Zinsen der Vergangenheit. Und das erscheint mir auch ökonomisch nicht ratsam zu sein. Ganz abgesehen davon ist die Schuldenbremse kein Lichtschalter, den man an- und ausknipst. Das ist ja Bestandteil unserer Verfassung, Bestandteil des Grundgesetzes. Also insofern gibt es da keine politische Wahlfreiheit, ob man sich daran hält oder nicht.
Ich habe mir mal angeguckt, wie sich die Finanzen, die Ausgaben des Staates, und sie verbessern mich immer, weil sie es im Zweifel besser wissen als ich, entwickelt haben. 1970, das ist sozusagen, ich will nicht sagen, die Zeit, in der wir beide ungefähr, nein, sie sind deutlich jünger, aufgewachsen sind, ungefähr 350 Milliarden Euro. Ausgaben des Staates, alles in allem, also Bund und Länder. In der Zwischenzeit sind es über 1.000 Milliarden Euro. Ist das eine normale Entwicklung, wenn man die Inflation mitberechnet? Oder stimmt da mein Gefühl und das von vielen anderen, der Staat ist sehr, sehr gut im Geld ausgeben und nicht im Geld haushalten, also nicht in diesem Haben kommt vom Behalten? Wofür sie jetzt nichts können, weil sie erst seit 2 Jahren dabei sind?
Die Antwort ist ja. Wir haben ein sehr großen öffentlichen Sektor. Wenn ich jetzt mal Bund und Länder und Gemeinden und unsere sozialen Sicherungssysteme zusammennehme, ist ein sehr großer öffentlicher Sektor. Allerdings sagt die Zahl, etwa die Höhe der Staatsausgaben, selbst jetzt noch nichts. Man muss sie immer in Beziehung setzen zur jährlichen Wirtschaftsleistung. Auch da muss man allerdings klar sagen, dass die Staatsquote, also der Anteil des öffentlichen Bereichs an unserer jährlichen Wirtschaftsleistung sehr hoch ist, aber nicht exzessiv. Also wir brauchen da aus meiner Sicht eine Entwicklung wieder zu einer besseren Balance und Ausgewogenheit, aber das erfordert keine Vollbremsung, sondern nur eine Trendwende. Und diese Trendwende haben wir erreicht im Bundeshaushalt. Ich mache das mal wieder mit so Kennzahlen deutlich. Seit ich Finanzminister bin, ist die Schuldenquote Deutschlands von 69% auf 64% gesunken. Die Steuerlastquote, also was Bürgerinnen und Bürger und Betriebe zahlen, ist ebenfalls gesunken. Gleichzeitig ist aber die Investitionsquote, also was wir einsetzen für Schiene, Straße, digitale Netze, ist gestiegen und zwar auf ein Rekordniveau, wenn man alles zusammennimmt. Und deshalb würde ich sagen, die Trendwende ist gelungen, aber wir sind noch nicht am Ziel.
Warum gibt es dann immer das Gefühl, oder es ist gar kein Gefühl, dass man sich trotzdem über den Weg in der Ampelregierung nicht einig ist? Heute haben Sie ein schönes Foto gepostet von sich und Robert Habeck, wo dann gleich einige gesagt haben, siehst du, sie mögen sich doch. Und das ist jetzt der Versuch, sozusagen diese Selfie-Tradition aufleben zu lassen, die man ja vom Beginn der Ampel kennt. Warum hat man immer das Gefühl, dass Robert Habeck was ganz anderes will als Sie, wenn es um das Ausgeben von Geldern geht?
Da gibt es auch Bewertungsunterschiede und da gibt es auch unterschiedliche Positionen. Für mich ist wichtig, auch was wir uns dann einigen und verständigen. Aber natürlich gibt es auch abweichende Philosophien. Es ist kein Geheimnis, dass Sozialdemokraten und Grüne entweder die Steuern erhöhen wollen oder neue Schulden machen wollen, teilweise auch höhere Steuern und mehr Schulden. Und ich bin der Meinung, dass in der Tendenz die Steuerlast zu hoch ist und dass wir mit den Einnahmen, die der Staat hat, wirtschaften können, ohne überbordend uferlos neue Schulden zu machen. Denn unser Grundgesetz, die Fiskalregel des Grundgesetzes erlaubt ja, im Laufe der Konjunktur auch unterschiedlich hohe Kreditaufnahme. Es handelt sich ja nicht um einen ausgeglichenen Haushalt, die schwarze Null, sondern es geht ja nur darum, dass die Schuldenquote Deutschlands stabil bleibt beziehungsweise sinkt. Und das ist in unser aller Interesse. Denn wenn Deutschland nicht solide wirtschaftet, dann steigen für alle Zinskosten. Und wie ich schon mehrfach sagte, das ist nicht nachhaltig und das führt zu Einschränkungen an anderer Stelle.
Und das meinen Sie auch, wenn Sie gesagt haben, dass sich viele über die wirtschaftliche, nein, über die finanzielle Situation Deutschlands ein falsches Bild machen?
Ja, weil ich beobachte, dass seit dem vergangenen Jahrzehnt und dann durch die Pandemie und den Energiepreisschock die Erwartungen gegenüber dem Staat immer weiter steigen. Und das ist von der Politik ja auch durchaus so provoziert worden. Wenn wir mal die guten Jahre nehmen, im vergangenen Jahrzehnt vor der Pandemie, da hat Deutschland aufgrund des Niedrigzinses gar keinen Kapitaldienst für die alten Schulden leisten müssen. Aber diese Milliarden, die wir da eingespart haben, die wurden nicht genutzt, unsere Infrastruktur zu verbessern, sondern die wurden genutzt, um zusätzliche soziale Leistungen, wie etwa die Rente mit 63 einzuführen. Die wurden teilweise auch genutzt, um Rücklagen aufzubauen, aber wurden nicht investiert. Dann kam die Pandemie, da musste der Staat auch alle seine Möglichkeiten nutzen, um Strukturbrüche und den Verlust von Existenzen zu verhindern. Aber dennoch hat sich jetzt ein Gefühl bereit gemacht, auch in der Wirtschaft übrigens, dass man mit Subventionen und mit Hilfe vom Staat im Grunde alle Probleme lösen kann, dass auch ein sinkendes Wohlstandsniveau aufgrund der teurer gewordenen Energieimporte nach Deutschland, dass man das mit staatlichem Geld ausgleichen kann. Das funktioniert aber nicht, weil es sind die Unternehmen, es ist die Wirtschaft, die den Staat finanzieren muss. Es ist nicht der Staat, der die Wirtschaft finanzieren kann. Das klappt nicht. Und deshalb erinnere ich regelmäßig an die segensreichen Gedanken von Eigenverantwortung und individueller Leistungsbereitschaft.
Wobei Sie persönlich als FDP und als Ampel doch total einfach machen würden, wenn Sie jetzt tatsächlich mehr Geld rauslassen würden, dann würden wahrscheinlich auch in den nächsten 2 Jahren die Umfragewerte wieder steigen. Das ist ja einer der Punkte, die Vorgängerregierungen gern gemacht haben und deshalb auch diese Ergebnisse eingefahren haben. Sie machen jetzt eine Sache, die sich vielleicht lang- und mittelfristig auszahlt, aber wie sagt es Olaf Scholz mal so schön, aber vielleicht dann nicht mehr, wenn wir im Amt sind, weil das vielleicht in 10 oder 14 Jahren oder 15 Jahren sich jetzt auszahlt.
Ich habe eine andere These. Ich glaube, dass in Deutschland auch seit geraumer Zeit die Bürgerinnen und Bürger unterschätzt werden. Wenn man klar sagt, all das, was wir an sozialen Zielen und an ökologischen Ansprüchen haben, das kann nur finanziert werden durch ein stabiles wirtschaftliches Fundament. Eine Mehrheit der Deutschen sieht das genauso. Und wenn man denen erklärt, passt auf, für unsere sozialen Ziele und unsere ökologischen Vorhaben brauchen wir eine starke Wirtschaft. Und eine starke Wirtschaft erhalten wir nicht dadurch, dass wir immer mehr Bürokratie machen, immer weniger arbeiten, ideologischere Vorgaben beim Verzicht und Verbot von Technologien, Stichwort Verbrennungsmotor, uns genehmigen, sondern indem wir auch wieder mehr wirtschaftliche Freiheit, mehr Tempo gestatten, dann glaube ich, dass man mit einem solchen Programm eine Mehrheit in Deutschland gewinnt.
Aktuell gibt es diese Mehrheit für diese Ampel nicht. Und wenn man dann genau guckt, stellt man fest, die Grünen sind eigentlich, wenn man die Umfragen anguckt.
Moment. Das, was ich gerade geschildert habe, war jetzt nicht die Ampel. Okay. Ich habe gesagt, für ein Programm, das sagt, soziale und ökologische Ziele haben wir, aber wir müssen erstmal unser wirtschaftliches Fundament stärken. Weniger Bürokratie, Arbeitsanreize, weniger Steuerlast, Rekordinvestitionen, weniger ideologische Vorgaben, etwa bei Technologien und bei Klimaschutz. Das würde ich sagen, ist stark in der Regierungspolitik verankert, aber es gibt noch eine Möglichkeit, das Ambitionsniveau diesbezüglich zu steigern, sage ich in aller Vorsicht.
Klingt jetzt nicht nach dem, was Olaf Scholz von Beginn an der Ampel und bis heute sagt, wir wollen als Ampel geschlossen in den Wahlkampf gehen mit dem Versuch, diese Regierung fortzusetzen. Das klingt jetzt bei Ihnen schon so, nee, also wir gehen als FDP in den Wahlkampf und danach gucken wir.
Wir haben noch keinen Wahlkampf und deshalb will ich jetzt in dieser Regierung das aus meiner Sicht für das Land Notwendige und Sinnvolle erreichen. Da führen wir viele Gespräche und jeder ist auch kompromissbereit. Aber für mich war und ist immer völlig klar, und das gilt 2025, wie es 2021, 2017, seit ich Parteivorsitzender bin, galt. Die FDP geht in die Wahl eigenständig. Wir treten mit unseren Persönlichkeiten und unserem Programm an. Wir möchten ein Angebot machen für die Menschen, die ihre Freiheit lieben, die großzügig und tolerant gegenüber anderen sind, die von der Zukunft was erwarten, die Freude an Technologie haben, Respekt vor Leistung und Eigentum. denen machen wir ein Angebot. Was danach passiert, nach einer Wahl, bezogen auf Regierungsbildung und Koalition, das entscheidet man nach der Wahl, und zwar gemessen an den eigenen Programmen.
Was man aber mal klar sagen könnte, glaube ich, weil das auch in diesem Podcast Woche für Woche von den ganzen Experten, die Sie alle kennen, diskutiert wird, die nächste Wahl ist im Herbst 2025 und nicht vorher.
Ja, dafür ist, das ist der Kalender, ja.
Das ist der Kalender, weil ich jetzt hier zitiere mal die Bildzeitung von gestern, Schlagzeile auf der Homepage, so stark würde der Ampelschock die FDP machen. Da geht es um eine vermeintliche tolle Folgen, wenn sie aus der Ampel rausgehen würden. Aber man muss doch einmal eindeutig sagen, keiner der drei Parteien hat vor, aus der Ampel rauszugehen und wird das auch nicht machen.
Herr Haider, das ist eine ganz ernsthafte Frage. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man ein Land nicht in eine Regierungskrise und ein Führungsvakuum schicken kann, wenn man nicht extrem gewichtige Gründe dafür hat. Gab es schon mal 1982, aber es muss ganz gewichtige Gründe dafür geben. Das kann man nicht machen, nur weil man parteipolitische Eigeninteressen meint, verfolgen zu können. Denn meine Überzeugung ist, die Bürgerinnen und Bürger spüren auch sehr genau, ob man eigene Interessen als Partei nur verfolgt oder ob es ernsthafte Anliegen in der Sache sind. Beispielsweise wurde ja der FDP und mir nachgesehen, dass wir 2017 gesagt haben, nein, in eine Koalition Jamaika mit Frau Merkel treten wir nicht ein, weil wesentliche unserer programmatischen Inhalte nicht umgesetzt werden konnten. Und bei der nächsten Wahl haben wir dann sogar zugelegt, weil wir gesagt haben, das machen wir nicht. Und genau das sehr ernsthaft bezogen auf eigene Inhalte, orientiert an den Interessen des Landes, treffen wir unsere politischen Entscheidungen und nicht so taktisch an Eigeninteressen orientiert.
Was ist für Sie der Hauptgrund, dass die Ampelkoalition in Umfragen und in der Beliebtheit im Moment so dasteht, wie sie dasteht? Ich fand, habe neulich ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Politikwissenschaftler, der sagte, ja, okay, SPD und Grüne auf der einen Seite, FDP auf der anderen Seite, das ist das eine. Aber er sagt auch, wir dürfen nicht unterschätzen, dass es die erste Dreierkonstellation ist. Und dass man sich erstmal an diese Dreierkonstellation und die Zusammenarbeit gewöhnen muss. Und das ist natürlich früher viel einfacher, weil es einen großen Partner gab und der andere mehr oder weniger ein Anhängsel. Also ist das eigentlich der Hauptgrund, dass diese Dreierkonstellation derart ungewohnt ist? Und zwar für alle Beteiligten, für die, die mittendrin sind, aber auch für die, die sie beobachten.
Nehmen wir das mal als den ersten Grund für das Stimmungstief. Der erste Grund, den Sie geschildert haben, mit einer solchen Dreierkonstellation haben wir in Deutschland keine Erfahrung. Ein zweiter Grund ist, dass sich das Land ja seit einiger Zeit in einer krisenhaft zugespitzten Situation befindet. Pandemie, Energiekreisschock, Inflation, gestiegene Zinsen, Märkte wie China performen nicht so stark, Folgen der Sanktionen Russlands wegen des Angriffs auf die Ukraine und so weiter und so weiter. Das drückt auch. Hinzu kommen strukturelle Reformbedürfnisse, weil über viele Jahre bestimmte Dinge nicht angefasst worden sind. Denn als Beispiel nur mal die Vernachlässigung der Bundeswehr. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund ist, dass natürlich SPD und Grüne Vorstellungen haben und die FDP Vorstellungen hat, die sind aber nicht deckungsgleich. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Denkschulen. Zwei linke Parteien, eine Partei der Mitte. Und leider passiert zu oft, dass wir einen Kompromiss schließen, der gut ist. Aber der Weg zum Kompromiss hin und die Bewertung des Kompromisses führt dann meistens zu Konfusion. Also man streitet, kommt zu einem Kompromiss, der ist eigentlich gut. Und danach gehen alle drei an die Öffentlichkeit und sagen, ja, wir haben einen Kompromiss. Aber wenn es nach uns ginge, dann würden die Steuern erhöht und die Schuldenbremse ausgesetzt, zum Beispiel. Und dadurch entsteht jetzt nicht das Gefühl eines geschlossenen Regierungskurses. Und das hängt mit der Konstellation zusammen.
Und das hängt nicht damit, das muss man auch nochmal klar sagen, dass die drei sich nicht verstehen. Es gibt ja immer sozusagen, dass wer sich da so ein bisschen mit auskennt, sagt, ja, der Lindner und der Scholz verstehen sich ein bisschen besser als die beiden anderen, also als jeweils der Scholz und der Habeck und der Lindner und der Habeck. Trifft das zu oder sind das wirklich Nuancen?
Das ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Im Gegenteil. Dass das Arbeitsklima und auch das Arbeitsverhältnis zwischen Olaf Scholz, Robert Habeck und mir ist über die wirklich sehr intensive Zeit der gemeinsamen Beratung über Fragen wie etwa jetzt neue Kraftwerksstrategie oder Haushalt 2024 sehr eher noch intensiver geworden und man versteht sich eher besser, versteht die Beweggründe und die Argumente des anderen besser, auch wenn man sie nicht immer teilt.
Und verstehen Sie auch die Kommunikationsstrategie des Kanzlers? Man kennt das von ihm, dass er gar kein Problem damit hat, die neben ihm sind, glänzen zu lassen, auch das Scheinwerferlicht frei zu machen. Das tut er. Das heißt, Sie haben da gar kein Defizit. Sie werden gehört, Robert Habeck wird gehört. Aber wurde der Kanzler dadurch zu wenig gehört?
Ich habe keinen Grund, Olaf Scholz zu zensieren oder ihm Ratschläge zu geben. Das ist ein erfahrener Regierungspolitiker und der prägt seinen Stil.
Aber Sie kommen für die FDP können Sie sagen, Sie kommen vor in der Koalition. Sie haben jetzt nicht das Gefühl, dass Sie nicht vorkommen. Ganz im Gegenteil.
Dürfte ich Wünsche äußern, dann wäre der Wunsch, dass nicht fortwährend alle auch in der Koalition den Versuch nehmen, sich an der FDP abzuarbeiten, die eben grundlegend andere Überzeugungen hat. Es gibt klare Verabredungen im Koalitionsvertrag. Es gilt die Schuldenbremse, weil wir nicht auf Dauer Schulden machen können, für die wir hohe Zinsen zahlen. Es gilt, die Steuern sinken, aber sie werden nicht erhöht. Und trotzdem wird fortwährend das in Frage gestellt. Und dann gibt es teilweise auch böse Verwünschungen. Oder der SPD-Fraktionsvorsitzende bietet im Deutschen Bundestag in öffentlicher Rede der CDU Gespräche über Änderungen der Schuldenbremse an. Man muss sich nur mal vorstellen, was passiert wäre. Friedrich Merz hätte das angenommen, dieses Gesprächsangebot von Herrn Mützenich. Auf diese Aufmerksamkeit für die FDP könnte ich verzichten.
Die andere Aufmerksamkeit ist die, da ist so eine Mischung zwischen Bewunderung und Erstaunen. Die SPD ist relativ ruhig geblieben, aber auch die FDP bleibt sehr ruhig, trotz der Umfragen, die teilweise die Partei unter 5% sehen. Weil Sie sagen, jetzt erstmal das Land und um die Partei kümmern wir uns dann nächstes Jahr wieder?
Freien Demokraten haben starke Nerven. Jeder, der Mitglied bei der FDP wird, weiß, dass das oft ein abenteuerliches Auf und Ab ist. In nahezu jeder Legislaturperiode, die ich mich erinnern kann, waren wir so zur Mitte auf mal bei gut 4%. Und insofern haben wir da so eine gewisse innere Unabhängigkeit gewonnen und konzentrieren uns eben auf das, wovon wir überzeugt sind. Und das meine ich übrigens auch wirklich so. Ich habe auch selbst kein Problem damit, öffentlich ausgebuht zu werden, kritisiert zu werden. Ich habe damit echt kein Problem, wenn es aufgrund von Dingen ist, an die ich selber glaube. Mhm. Von denen ich glaube, das ist richtig, dann vertrete ich die. Problematisch würde es werden, wenn man für Dinge kritisiert wird, die man nicht mehr für richtig hält und die man nicht verantworten kann.
Das ist fast schon eine gute Überleitung zu einem Thema, was jetzt viele beschäftigt, die zum Teil sehr aufgeladene, hysterische Stimmung in Deutschland. Ich empfinde sie als teilweise hysterisch, vielleicht sehen Sie das ganz anders, was den Rechtsextremismus, was insgesamt die Lage des Landes angeht. Ich habe darüber mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks gesprochen, der gesagt hat, das kann er verstehen, das ist auch typisch deutsch, aber es wird eine Renaissance der Vernunft geben nach dieser Hysterie. Und das Problem sei, dass die Gefahr durch die AfD, durch den Rechtsextremismus jetzt vom Abstrakten in ein konkreten Zustand geht und dass es wahrscheinlich mal so sein muss, dass ein AfD-Politiker ein wichtiges Amt kriegt, damit die Leute dann erst recht sehen, was das bedeutet, und dann würde diese Vernunft wieder kommen. Was sagen Sie zu solchen Überlegungen? Weil es gibt natürlich viele, die sagen, so weit wollen wir es gar nicht erst kommen lassen.
Also ich teile den Optimismus, dass es eine Renaissance der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes geben muss. Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass viele Menschen jetzt auch sagen, nein, wir wollen vielleicht eine andere Politik. Das darf man ja auch wollen, aber wir wollen kein anderes System. Und hier ist für mich genau der Punkt. Man kann sagen, da bin ich selber dabei, wünsche mir noch bestimmte andere politische Maßnahmen, aber ich will kein anderes System, also ein anderes System als Demokratie und Rechtsstaat und Marktwirtschaft und Europäische Union. Und da ist der Unterschied zur AfD. Die AfD äußert mal eben den Gedanken, unser Land könnte aus der Europäischen Union austreten. Das würde unsere Wirtschaft ruinieren, weil das ein so wichtiger Binnenmarkt für die deutsche Wirtschaft ist. Die AfD äußert den Gedanken, wie übrigens offenbar auch Frau Wagenknecht, naja, wir arrangieren uns mal über die Köpfe der Ukraine hinweg wieder mit Putin, damit wir wieder günstig Gas beziehen können. Das halte ich für gefährlich, denn die Ukraine verteidigt unsere europäische Friedens- und Freiheitsordnung. Und wer die Freiheit der Ukraine zu opfern bereit ist, der ist auch nicht bereit, für die eigene Freiheit der Deutschen zu kämpfen, wenn es mal darauf ankommt. Und insofern, nein, ich teile diesen Gedanken, soll man die doch mal machen lassen und dann werden die Leute schon sehen. Diesen Gedanken teile ich ausdrücklich nicht, weil der Brexit in Großbritannien hat gezeigt, wenn man mal einfach mal testet, mal spielt, dann kann größter politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Schaden entstehen.
Polen hat aber auch gezeigt, aber Sie haben auch recht, auch da natürlich mit dem entsprechenden Schaden, dass es auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Sie haben die Ukraine eben angesprochen. Ich würde da eine Frage vorweg schicken. Wenn Sie sich auf die Wahlen angucken, wir haben drei große Wahlblöcke in diesem Jahr, Europawahl und dann viele Bezirkskommunalwahlen. Wir haben die Wahlen in Ostdeutschland und wir haben die Wahl in den USA. Auf welche Wahl gucken Sie mit dem größten Interesse?
Ich gucke auf alle Wahlen mit großem Interesse. Natürlich auf die Europawahl, die nächste Wahl, die so große Auswirkungen hat, auch auf unsere nationale Bundespolitik besonders stark auch. Ganz viele unserer Gesetze werden von Brüssel geprägt. Ich sage ganz offen, sie sind meistens zu bürokratisch, kleinteilig, kostenträchtig. Manchmal muss ich sagen, überzeugen Sie mich auch technisch nicht. Ich sage nur mal das Beispiel Verbrennerverbot. Man kann auch mit einem Verbrennungsmotor, mit einem synthetischen Kraftstoff klimaneutral sein. Wer weiß, ob die nicht in einigen Jahren auch bezahlbar, also günstig sind. Also insofern schaue ich besonders natürlich auf diese nächste für uns wichtige Wahl. Die ostdeutschen Wahlen sind wichtig für mich als Parteivorsitzenden, auch für unser Land. Stichwort, welche Mehrheiten werden da gebildet? Ja, und man die Präsidentschaftswahl in den USA hat natürlich für die internationale Politik eine überragende Bedeutung. Gibt es in den USA weiter auch das Bemühen um transatlantische Partnerschaft, Multilateralismus, internationale Zusammenarbeit, oder ziehen die USA sich immer stärker nur auf sich und ihre eigenen Interessen zurück?
Wenn die USA sich im Falle eines Falles entscheiden würden, die Ukraine nicht mehr wie bisher zu unterstützen, müsste dann die EU tatsächlich versuchen, das 1:1 auszugleichen, was ja insbesondere für Deutschland dann eine sehr, sehr große Herausforderung wäre?
Ich gehe davon aus, dass die Biden-Administration jetzt ihre Zusagen trotz allem irgendwann in den nächsten Wochen doch erfüllen kann. Deutschland alleine kann diese Lasten nicht tragen. Wir leisten jetzt schon 50% der gesamten europäischen Unterstützung für die Ukraine aus Deutschland. Deutschland kann nicht mehr tun, wenn andere weiter nicht ebenfalls sich stärker beteiligen. Klar ist, die Unterstützung der Ukraine muss immer eine Aufgabe sein, international im Kreis der entwickelten Wirtschaftsnationen der G7, der Europäischen Union, dazu gehören auch die USA. Und der dringende Appell ist, dass wir das auch gemeinsam weiter tun, denn wenn Putin seine Kriegsziele durchsetzen kann, dann hätte das Auswirkungen auch auf die gesamte internationale Politik. Wer weiß, wo wer sonst noch dann den Versuch unternimmt, politische Grenzen mit militärischer Gewalt zu verschieben.
Und Sie sitzen am Kabinettstisch und wenn man das aufmerksam verfolgt, hat man den Eindruck, dass das Thema Angriff Russlands auf Deutschland, also ich weiß nicht, ob Boris Pistorius, Ihr Kollege, das so gemeint hat, der Verteidigungsminister, als er davon sprach, wir müssen innerhalb der nächsten 5 bis 8 Jahre mit einem Angriff Russlands rechnen. Wahrscheinlich meint er den Angriff auf uns dadurch, dass Russland einen NATO-Staat angreift. Die Polen haben davor gewarnt, die Schweden haben davor gewarnt. Man steht davor und denkt, meinen die das jetzt ernst oder sagen die das nur, um uns Bürgern klarzumachen, dass wir alles tun müssen, um irgendwie die Verteidigung so aufzustellen, dass wir im Zweifel auch als Europa alleine uns verteidigen können?
Ich beteilige mich an keinem Versuch, die NATO und die transatlantische Partnerschaft zu relativieren. Die brauchen wir, die ist wichtig. Aber wir müssen als europäischer Teil der NATO stärker werden, damit wir auch die USA entlasten, die ja in der ganzen Welt auch Verantwortung übernehmen. Also insofern, Europa zu stärken in seiner Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung könnte geradezu eine wichtige Voraussetzung dafür sein, unter allen Umständen die USA als starke Partei innerhalb der NATO auch zu halten. Und deshalb stelle ich das gar nicht gegeneinander. Richtig jedenfalls ist, dass die europäischen militärischen Befähigungen verbessert werden müssen. Da gab es lange eine Vernachlässigung. Das ist nicht nur eine Frage dann übrigens der Heiler des Geldes, sondern auch eine Frage einer leistungsfähigen europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die hinreichend viel Produktionskapazität haben muss, um zum Beispiel Munition herzustellen. Ist gegenwärtig ja im Vergleich zu Russland ein Engpass, dass Russland eine Art Kriegswirtschaft hat und Munition produzieren kann, während wir an Kapazitätsgrenzen in Europa stoßen. Also da muss man in einem umfassenden Sinn schauen und daran arbeiten, dass wir unsere Befähigungen ausbauen.
Aber die Kriegsgefahr ist reell. Also die Gefahr, dass tatsächlich Russland auf die Idee kommen könnte, so wie das die Schweden, Boris Pistorius, die Dänen, die Polen sagen, einen NATO-Staat anzugreifen. Sind das Themen, die da besprochen werden?
Also aus internen Beratungen zu solchen Fragen dürfte ich gar nichts berichten. Stimmt. Aber dennoch will ich sagen, dass ich das sehr ernst nehme, dass sich auch Partner und Verbündete von uns, von Russland, bedroht fühlen. Russland hat ein Tabu gebrochen, nämlich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ein anderes europäisches Land angegriffen zu haben. Wenn Putin sich durchsetzt, ist die Frage natürlich sofort im Raum, wer ist der Nächste? Und deshalb müssen wir eine glaubwürdige Abschreckungsfähigkeit haben. Ich bin nicht für eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Ich bin Vorsitzender der FDP, einer Partei, die in der Tradition der Entspannungspolitik steht. Aber auch diejenigen meiner Vorgänger, die für Entspannung plädiert haben. Die wussten immer, dass kämpfen zu können die wichtigste Voraussetzung dafür ist, nicht kämpfen zu müssen, weil Fähigkeit, sich verteidigen zu können, ja die glaubwürdigste Abschreckung ist.
Sie haben, letzte Frage vielleicht, Sie haben gesagt, die finanzielle Lage Deutschlands, da machen sich viele Leute Illusionen. Die Gesamtlage, da sagen viele, auch in diesem Podcast, die sagen, eigentlich ist die Lage viel besser als die Umfragewerte für die Ampel. Würden Sie den, wahrscheinlich stimmen Sie den jetzt sofort zu und sagen, ja, so ist es. Und da gibt es viele, die sagen, man wird in 10 Jahren auf diese Legislaturperiode gucken und sagen, die haben damals richtig gute Sachen gemacht, so wie man auf die Regierungszeit von Gerhard Schröder geguckt hat und sagt, ohne die Agenda 2010 hätte es wahrscheinlich die Jahre danach, die relativ erfolgreichen Jahre danach nicht gegeben. Haben alle, die das so sagen, recht?
Wir haben zwei Fragen jetzt.
Genau.
Zum einen, was die Lage des Landes angeht. Ich wende mich auch gegen jede Form von Schwarzseherei. Deutschland hat eine starke Substanz. Auf der anderen Seite aber bitte auch keine Verharmlosung der Aufgaben, vor denen wir stehen. Wir sind nun mal das Land, das jetzt das geringste Wachstum hat. Und das bedeutet, wenn wir nichts tun, dann werden wir zurückfallen, dann werden wir ärmer. Also brauchen wir so eine Art Mittelweg, einfach einen Realismus. Nicht schwarz sehen, nicht gesund beten, sondern realistisch die Lage einschätzen und dann das Notwendige tun, dass sich die Situation auch verbessert. Insbesondere auf den wirtschaftlichen Erfolgspfad müssen wir unser Land zurückführen. Was die Ampel angeht, ja, das Land ist gut durch die letzten Krisen gekommen. Ja, wir machen sehr viele Modernisierungsvorhaben. Auch da würde ich zustimmen. Ich nenne jetzt nur mal als ein Beispiel das Startchancenprogramm, 20 Milliarden Euro von Bund und Ländern für die Schulen dort, wo wir besondere Sorgen haben, ob die Kinder und Jugendlichen die Schule dann mit Abschluss und berufsqualifizierend verlassen. Also solche Dinge, klar, die haben eine langfristige Auswirkung. Aber endgültig ist noch nicht entschieden, wie die Bilanz dieser Legislaturperiode ist. Da haben wir noch was zu tun. Und ich glaube, das, was wir in diesem Jahr tun müssen, Herr Haider, ist, wir brauchen neben der Konsolidierung des Staatshaushalts, wo wir Fortschritte erzielt haben, wir brauchen jetzt die Dynamisierung der Wirtschaft durch Arbeitsanreize, konkreten Bürokratieabbau, pragmatischen Klimaschutz und auch ein steuerliches Entlastungssignal, damit wir hier wieder Schub aufnehmen.
Lieber Lindner, vielen Dank. Nächste Woche in diesem Podcast, und da meine allerletzte Frage, ist Kerstin Münstermann, geschätzte Kollegin von der Rheinischen Post, kennen Sie auch. Was ist der größte Unterschied zwischen Kerstin Münstermann und Ihnen?
Da bin ich jetzt gespannt.
Kerstin Münstermann geht zu Markus Lanz in die Talkshow, sogar relativ regelmäßig. Sie bleiben, das muss ich Sie ja immer fragen, Sie bleiben dabei erstmal nicht.
Es ist immer ein Terminproblem. Ich bekomme Terminanfragen und Hamburg ist dann für eine solche Sendung doch irgendwie eine ganz schöne Strecke. Und deshalb freue ich mich immer über die Anfragen. Und
Wann sind Sie das erste Mal bei Karin Mioska? Gibt es da schon einen Termin?
Ja, ich glaube im April.
Im April. Wie finden Sie das, dieses neue Format, dass man mal Zeit hat, in Ruhe eine halbe Stunde allein mit jemandem zu sprechen?
Das finde ich im Prinzip sehr gut. Allerdings gestehe ich, dass ich nur bisher einen Teil der Sendung mit Friedrich Merz gesehen habe und dann auch nur den Teil, wo er mit anderen Gästen gesprochen hat. Also insofern habe ich noch kein abgeschlossenes Urteil.
Das heißt, Sie haben, was Robert Habeck gesagt hat, haben Sie sich gar nicht verfolgt am Sonntag?
Ehrlich gesagt, nur das, was dann in Medien darüber berichtet worden ist.
Und Sie konnten ja auch direkt mit Ihnen darüber sprechen. Lieber Herr Lindner, vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin.
Schöne Grüße nach Hamburg. Bye, bye.
Ein Podcast von Funke.